Hallihallo und herzlich willkommen zu Thinking Twice. Der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch am 24. April 2013 gilt als eines der schlimmsten Tragödien in der Geschichte der Bekleidungsindustrie. Über 1100 Menschen verloren ihr Leben und mehr als 2500 wurden schwer verletzt, als das achtstöckige Gebäude einstürzte, das von mehreren Textilfabriken genutzt wurde. Die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Textilfabriken des Gebäudes waren oft gezwungen, in überfüllten Räumen zu arbeiten, ohne ausreichende Belüftung oder Brandschutzvorkehrungen. Die meisten Opfer waren Frauen, die für einen Lohn arbeiteten, der kaum zu überleben ausreichte. Dieses Ereignis löste weltweite Empörung und Proteste aus und führte zur Gründung der Fashion Revolution-Bewegung, die sich für mehr Transparenz und Nachhaltigkeit in der Modeindustrie einsetzt. Diese Bewegung fordert Unternehmen auf, Verantwortung für ihre Lieferkette zu übernehmen und sicherzustellen, dass ihre Arbeitsbedingungen menschenwürdig sind und die Umwelt geschützt wird. In den letzten Jahren haben einige Marken und Unternehmen bereits Schritte unternommen, um ihre Lieferkette transparenter und nachhaltiger zu gestalten. Die Arbeit der Fashion Revolution Bewegung hat dazu beigetragen, dass VerbraucherInnen mehr auf die Arbeitsbedingungen und Umweltauswirkungen ihrer Kleidung achten und nachhaltige Alternativen wählen. Jedes Jahr im April wird die Fashion Revolution Week veranstaltet, in der Menschen auf der ganzen Welt aufgerufen werden, sich mit der Frage, wer hat meine Kleidung gemacht, also who made my clothes, zu beschäftigen und die Verantwortung von Unternehmen für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und Umweltschutz in der Textilindustrie zu fordern. Während dieser Woche finden zahlreiche Veranstaltungen statt, die das Bewusstsein für die Probleme in der Modeindustrie erhöhen und die Menschen ermutigen, Veränderungen zu fordern. Und genau darum geht es heute. Es geht heute um die Fashion Revolution weltweit, aber auch hier in Deutschland. Und ohne viel weiteres Gerede geht es jetzt gleich in die Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast oder eine Gästin da, und zwar die Ariane. Hallo.
Hallo, Sophia.
Schön, dass du da bist. Möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen?
Na klar, ich bin Ariane Pieper und ich bin heute hier in meiner Rolle als Länderkoordinatorin für Fashion Revolution Germany, eine globale Kampagne, zu der wir gleich noch ganz intensiv sprechen werden. Ansonsten ist mein Background, dass ich Kulturwissenschaften studiert habe und mich dabei relativ früh fokussiert habe auf Produktionsbedingungen oder was es so für Schwierigkeiten, Herausforderungen gibt in der Textilindustrie. Da hatte ich Glück mit meinem Fach an der Uni und bin dann auf diesem Thema hängen geblieben, weil ich einfach gemerkt habe, das ist so ein wichtiges Thema, was so viele Interessen von mir vereint. Und bin dann glücklicherweise nach dem Studium auch in der Richtung hängen geblieben, habe einen Job gefunden und bin eben mittlerweile bei Fashion Revolution Germany am Arbeiten.
Krass, voll cool. Also auch voll spannend, dass dein Weg sich so ab Anfang an so, oder dass du es schon relativ früh gemerkt hast. Das ist ja total cool und dass du jetzt auch da in dem Bereich arbeitest.
Ja, aber wir müssen uns auch nichts vormachen. Das war auf jeden Fall auch ein Zickzack-Weg. Also draußen die Lots in dem Studium, gerade in den Geisteswissenschaften. Auch ich habe immer wieder ab und zu gedacht, oh je, wo geht die Reise hin? Mhm. Am Schluss gingen sie tatsächlich dann dahin, wo ich am Anfang dachte, da finde ich nie einen Job. Und das ist natürlich total toll.
Das ist mega cool und irgendwie auch sehr inspirierend oder halt einfach so bestärkend, glaube ich, für viele Leute, dass das dann doch geht. Ja. Möchtest du kurz mal erklären, was ist die Fashion Revolution? So, und dann, wie du dazu gekommen bist, wirklich bei der Fashion Revolution anzufangen, warum du gesagt hast, das ist das Projekt oder das ist die Bewegung, die ich unterstützen möchte.
Ja, na klar. Wir hatten 2013 am 24. April dieses riesengroße Unglück in Bangladesch, in der Hauptstadt Dhaka. Da ist eine Art Fabrikgebäude, genannt Rana Plaza, zusammengestürzt. Und das ist natürlich eine riesengroße Tragödie gewesen. Die ganze Welt hat aufgehorcht und aufgeschrien. Es ging medial durch die Presse. Und wir waren alle schockiert. Viele, viele Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Man sagt, ungefähr so 1200 sind direkt gestorben. Und es gibt aber auch viele, viele Hunderte von Menschen, die davon auch heute noch irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurden, denn sie sind verletzt worden oder auch einfach traumatisiert.
Ja.
Es hat auch uns aufgewühlt, uns, die in der Textilbranche damals schon tätig waren. Und es hat auch zwei Menschen aufgewühlt, die so ein bisschen Pionierinnen sind in der nachhaltigen Szene, nämlich Carrie Somers und Ursula de Castro aus England. Beide sind eben schon lange tätig in der Modebranche und hatten zum Beispiel auch ihr eigenes Brand oder haben viel wissenschaftliche Arbeit und Recherchetätigkeiten durchgeführt. Und die sagten dann auch zu sich, wie kann es sein, dass das, was wir lieben, also was wir so wahnsinnig gerne machen, was das Wunderschönes nämlich sehen, Mode und das Handwerk und mit den Menschen zusammenarbeiten, dass das dafür daran schuld ist, dass so viele Menschen ums Leben kommen und leiden müssen. Das kann doch nicht sein. Und aus diesem Gefühl heraus haben sie damals die Kampagne Fashion Revolution gegründet. Sicherlich auch mit keiner Ahnung, wo das Ganze nämlich hinführen wird, nämlich eine riesengroße globale Kampagne mit mittlerweile über 90 Ländern, die sich beteiligen. Und da es persönliche Kontakte gab zwischen Ursula de Castro und mittlerweile Gründungsmitgliedern hier in Berlin, nämlich Carina Bischoff und Arianna Nicoletti, hat sie die beiden angesprochen und gefragt, habt ihr nicht Lust, in Deutschland diese Kampagne zu vertreten? Und dann war damals Magdalena Schaffrin die erste Länderkoordinatorin, die die Kampagne offiziell vertreten hat. Und um sie herum hat sich eine kleine Gruppe an ganz begeisterten Aktivistinnen und Wandlerinnen geformt, die ihm gesagt haben, wir wollen etwas verändern. Wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht, aber wir wollen etwas verändern. Und die haben dann sehr früh angefangen zu merken, okay, wir brauchen irgendwie eine legale Form, lasst uns einen Verein gründen. Mhm. Und so hat sich das dann über die Jahre geformt, dass es hier in Deutschland mittlerweile einen gemeinnützigen Verein gibt, Fashion Revolution Germany mittlerweile genannt, die eben die Belange und Interessen der globalen Kampagne vertritt, aber auch eigene Projekte und Interessen umsetzt und vertritt. Also es ist sozusagen, wir sind da angedockt, wir sind sehr, sehr nah dran an Fashion Revolution global, aber als eigenständiger Verein auch tätig und setzen mittlerweile ja durch Förderungen auch eigene Projekte um.
Und was wollt ihr jetzt so? Also wenn wir... Du hast jetzt geredet von, ihr wollt etwas verändern oder die Initiatorinnen. Aber was sind so die Hauptziele? So, kannst du da mal so ein bisschen durch das, I don't know, Mission Statement oder so durchgehen?
Ja, na klar. Also es gibt ein großes Manifest von Fashion Revolution mit vielen Punkten drin. Mhm. Ich glaube, die wichtigsten Punkte sind, dass wir zum einen ganz früh gesagt haben, wir wollen Transparenz. Wir wollen, dass offensichtlich ist, wo und wie gearbeitet wird in der Textilindustrie und dass damit aufgedeckt wird, was es eben für Missstände gibt und wo etwas zu verändern ist. Für uns war klar, wir können nur etwas verändern, wenn wir eben einfach wissen, wo und wie produziert wird. Es war am Anfang ein bisschen den Fokus auf die sozialen Aspekte, also auch so Arbeitsbedingungen. Es wurde zum Beispiel sehr früh auch der Hashtag eingeführt, Who made my clothes? Also diese einfache Frage, wer hat meine Bekleidung gemacht? Und der wurde dann auf Social Media vielfach genutzt und ging viral, das war ganz toll und wird auch heute noch genutzt, weil ja dadurch einfach Konsumierende die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, eine einzelne Frage und damit aber in einem Unternehmen ja doch eine große Frage, also nicht so einfach zu beantworten teilweise und eben auch viel Druck ausüben können, vor allem wenn es viele sind. Und mit dieser Frage haben wir lange Zeit weitergemacht und machen es eben immer noch. Mittlerweile ist es auch so, dass es ganz klar auch um Aufklärung geht. Bildung steht ganz zentral auch mittendrin, also Bildung für Konsumierende allgemein. Aber auch Aufklärung für Unternehmen, die vielleicht schon was besser machen und damit eine Plattform auch brauchen, denn die sind teilweise einfach noch in der Nische und die müssen raus aus der Nische, denen möchten wir eine Plattform bieten. Wir möchten aber auch ein bisschen beratend tätig sein, das ist eher ein kleiner Aspekt bei uns, aber machen wir auch. Und wir haben mittlerweile internationale Projekte, wo sowas wie Mentoring stattfindet oder auch Themen beschleunigt werden sollen, wie Circular Fashion, also Mode, die kreislauffähig sein soll. Das heißt, wir haben wirklich eine wahnsinnig große Bandbreite mittlerweile an Themen und auch viele Projekte, die versuchen abzudecken. Im Prinzip geht es halt immer darum, wir wollen die Bedingungen in der Textilindustrie verbessern und mehr Nachhaltigkeit dort nachhaltig etablieren.
Ja. Ja, nochmal zurück zu dieser Frage, who made my clothes? Ich finde es so spannend, also ich arbeite ja im Marketing, was so, wie das so powerful ist, so eine einzelne Frage und auch wie gut die gewählt ist, weil das dann auf so viele Missstände gleichzeitig aufmerksam macht und wie du sagst, einfach so eine simple Frage überhaupt nicht einfach zu beantworten ist und auch diese Komplexität der Lieferketten einfach deutlich macht. Also
rein von der Wahl der Frage schon absolut genial einfach, muss man sagen, rückblickend. Das war sau gut.
Voll gut. Ja, also ich glaube, es wussten viele nicht, ne, was passieren wird.
Genau.
Wir sind da genauso wie das globale Team, glaube ich, so ein bisschen reingesprungen und es hat sich dann so organisch entwickelt, mal auch mal eine Sackgasse gelaufen und dann wieder, ne, einen neuen Weg gewählt. Aber es freut uns natürlich wahnsinnig zu hören, dass die Frage gut ankommt, dass die auch irgendwie einen Zeitgeist getroffen hat und auch so ein Gefühl mit aufnimmt und vor allem auch eine Möglichkeit bietet, eben jeder und jedem so eine Stimme zu bekommen. Weil ich glaube, es gibt einfach häufig Menschen, die sagen, ja, ich weiß, da läuft was falsch, aber was kann ich denn machen und wie kann ich als Einzelne denn etwas verändern? Und das hoffen wir halt mit dieser Frage zu können, also da so eine Plattform zu geben. Stellt einfach diese Frage, nutzt diesen Hashtag und fühlt euch als eine von wahnsinnig vielen und glaubt daran, dass wenn sich eben so ein Schwarm bildet, dass sie so ein Schwarm halt eben auch eine Kraft hat.
Ja, das sieht man ja auch immer an dem 24. April, dass es wirklich unfassbar viele Leute sind, die das teilen in ihren eigenen privaten Feed und unter dem Hashtag. Sind ja unfassbar viele Menschen so.
Genau.
Was hat sich denn so in den letzten Jahren dann getan eigentlich, jetzt wenn man sagt, was waren so eure größten Erfolgsstories? Auch vielleicht auf die Industrie bezogen. Also hat sich da jetzt schon was getan seit diesem Unglück?
Ja, also direkt in Bangladesch gab es ja dann relativ schnell danach ein Zusammenkommen von Politik und Industrie, die den Bangladesch Fire Accord in die Wege geleitet haben. Das ist ein ganz wichtiges Abkommen zu Gebäudesicherheit. Das ist dann mehrere Jahre aktiv gewesen. Dann ist es ins Stocken geraten. Es ist jetzt sozusagen aktuell ausgelaufen. Und jetzt wird wieder darüber gesprochen, dass es doch eigentlich wichtig ist, das wieder zu beleben, ist aber aktuell noch nicht geschehen. Alle hoffen, dass es schnellstmöglich passiert, weil das einfach ein wichtiges Instrument war, was wirklich Veränderungen bewirkt hat und das aktiv bleiben muss.
Ja, absolut.
Ja, ansonsten ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass Menschen drüber sprechen und da kommen wir ins Spiel. Wir versuchen einfach wirklich viel Aufmerksamkeit zu generieren, auf vielleicht auch spielerische Weise. Wir wollen gerne junge Menschen abholen, deswegen sind wir auch sehr stark in Social Media zu finden. Wollen nicht mit langweiligen Nachrichten oder nur mit erhobenem Zeigefinger auftreten, sondern wir versuchen schon auch sehr bunt und lebendig und jung aufzutreten, um eben ja die vielen jungen Menschen noch abzuholen, die aber auch eine sehr große Käuferkraft sind und natürlich auch einfach die Zukunft sind. Und das ist so unser Instrument auch. Und ich glaube, das schaffen wir auch ganz gut, da viele Menschen abzuholen, ihnen dann aber auch Handlungsoptionen an die Hand zu geben. Also zu sagen, hey, wenn ihr etwas verändern wollt, dann habt ihr folgende Möglichkeiten. Wollt ihr euch vielleicht erstmal mit eurem eigenen Konsum auseinandersetzen? Dann beschäftigt euch doch mal mit alternativen Shoppingmöglichkeiten wie Kleidertausch, Secondhand oder vielleicht habt ihr sogar einen Leihladen um die Ecke oder ihr macht einfach im privaten Kreis eine kleine Kleidertauschparty, stellt irgendeine Box auf an eurer Schule, wo Klamotten, die ihr nicht mehr tragt, hingelegt werden können oder ihr beschäftigt euch eben mit Siegeln. Da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten und ich glaube, jeder kann so seinen Weg finden. Und dann ist es natürlich auch so, dass man, wenn man Lust hat, sich mehr zu engagieren, da auch Möglichkeiten hat. Man kann bei uns in einzelne Projekte reingucken. Man kann aber auch einfach, oder einfach ist es vielleicht nicht, aber man kann eine Stadtgruppe, eine Regionalgruppe gründen oder sich dort engagieren. Und dann könnt ihr gucken, worauf ihr Lust habt. Ihr könnt irgendwie ein Straßentheater machen, ihr könnt eine öffentliche Party, Kleidertauschparty machen, ihr könnt zur Fashion Revolution Week eine eigene Aktion planen. Wir unterstützen mittlerweile auch mit Förderanträgen. Und genau, wir wollen halt wirklich, dass bundesweit da ein großes Netzwerk entsteht, sodass die Aufmerksamkeit übers Jahr, aber vor allem in der Fashion Revolution Week immer größer wird. Und das klar ist, man kommt da nicht mehr dran vorbei. Jeder muss hingucken und wenn es nur in der einen Woche ist, und wir wollen, dass Menschen zum Nachdenken angeregt werden.
Aber ist jetzt auch so ein Umdenken schon sichtbar geworden? Also jetzt nicht nur in unserer Bubble, sage ich jetzt mal, sondern auch außerhalb der Bubble?
Also ich glaube, so ein Umdenken ist irgendwie da und irgendwie nicht tatsächlich. Also es ist schon immer noch ein Nischenthema, das merke ich sehr. Ich bewege mich auch hier in Berlin in meiner Bubble und da hat man manchmal das Gefühl von, ja klar, jeder kauft nachhaltig und das ist total einfach und normal. Und das ist es aber eigentlich noch nicht. Für viele Menschen ist das überhaupt nicht einfach und normal. Es gibt mehr Möglichkeiten. Das hat sich auf jeden Fall gezeigt in den letzten Jahren. Es gibt viel mehr Brands, die nachhaltige und faire Mode anbieten und die vor allem auch nachhaltige, faire Mode, die sehr cool ist, sehr modern, total up-to-date anbieten. Also es ist jetzt nicht so, dass einfach es irgendwie braune, beige, weiß ich auch nicht, Kartoffelsackkleidung ist. So ist nachhaltige Mode heute überhaupt nicht mehr. Die ist wirklich cool. Und sie wird immer erschwinglicher. Es gibt auch Brands, die günstigere Sachen anbieten. Da ist also das Angebot stark gewachsen in den letzten Jahren. Das ist ganz klar zu beobachten. Es gibt viele, viele innovative Brands, die auch sowas wie Materialinnovationen auf den Markt bringen. Das sind die Pioniere, die probieren das aus. Und dann wird es manchmal von den Großen übernommen. Sie sind sozusagen die Wegbereiter. Da passiert also ganz viel. Aber trotzdem ist es weiterhin ein Nischenthema. Ich glaube, es wird weiter wachsen, aber ich glaube, es wird wirklich lange noch brauchen, bis das irgendwie sowas wie in der Mitte angekommen ist, flächendeckend. Und vielleicht wird es das tatsächlich auch nie. Deswegen glaube ich schwer daran, dass wir halt wirklich Regulierungen brauchen, Regulierung von der Politik, weil es wird immer Menschen geben, es wird immer Unternehmen geben, die sagen, ich habe keinen Bock auf all das. Das ist mir zu teuer, zu kompliziert, zu schwer. Und deswegen glaube ich, dass die Politik halt auch einen ganz großen Hebel hat und da mit Gesetzen etwas verändern muss.
Was für Regulierungen oder Gesetze schweben dir dann da so vor?
Also wir haben ja hier in Deutschland mittlerweile schon das Lieferkettengesetz verabschiedet. Das muss jetzt natürlich noch aktiv umgesetzt werden und es muss aus unserer Perspektive auch nachgeschärft werden. Ja. Das Lieferkettengesetz dreht sich nicht nur um Textilien, sondern auch um andere Güter und Waren. Aber die Idee dahinter ist, dass nur Waren Deutschland erreichen dürfen, die unter bestimmten Standards gefertigt wurden. Und diese Standards sind dann eben bestimmt und das sind höhere Standards, als sie meistens sind. Und das heißt, wir haben sozusagen so eine Art Mindeststandard, unter dem die Waren gefertigt wurden. Das heißt, man kann sich dann in Deutschland darauf verlassen, dass das Produkt wenigstens ein Mindestmaß an Sozialaspekten und ökologischen Aspekten abdeckt.
Und du meinst nochmal sowas aufbauend für die Textilindustrie speziell nochmal on top oder einfach eine Ausweitung des Gesetzes?
Ich meine, das Gesetz muss ausgeweitet werden, es muss ein bisschen nachgeschärft werden. Das heißt, es ist ab und zu in manchen Ecken aktuell etwas locker. Das heißt, es gibt so ein paar Lücken, wo Unternehmen einfach durchfallen. Zum Beispiel Unternehmensgröße ist so ein großes Thema, dass die Unternehmen, die sich an das Gesetz halten müssen, sehr, sehr groß sein müssen. Und da fallen halt wirklich viele Textilunternehmen in Deutschland durch. Und das muss natürlich auch umgesetzt und kontrolliert werden. Und dann ist es halt auch so, dass es europaweit eigentlich erweitert werden müssen. Deswegen gibt es gerade auch eine Initiative dazu, das europäische Lieferkettengesetz anzustoßen.
Ja.
Und ich denke eigentlich nicht mehr so viel in Landesflächen wie Deutschland, sondern denke halt eher, es braucht wirklich einen europaweiten Gedanken bei sowas. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir ein europäisches Lieferkettengesetz implementieren. Und dann kann man natürlich auch in Teilgedanken denken oder in Teilaspekten und sagen, okay, was ist so der wichtigste Aspekt vielleicht? Und das ist sind zum Beispiel die Löhne. Die Löhne sind in der Textilindustrie extrem gering. Man kann sich kaum vorstellen, wie wenig Menschen verdienen, die Textilien herstellen. Und da ist es teilweise egal, ob das jetzt ein Fast-Fashion-Produkt ist oder ein Luxusprodukt. Die Menschen am Ende verdienen teilweise extrem wenig und können davon einfach nicht menschenwürdig leben. Deswegen haben wir auch eine Petition mit ins Leben gerufen, die heißt Good Clothes, Fair Pay. Die läuft noch bis Juli 2023. Und da kann man mit einer Stimme, mit einer Unterschrift sagen, ist eine Petition, wir wollen, dass in Brüssel im EU-Parlament darüber gesprochen wird, dass existenzsichernde Löhne menschenwürdig sind und obligatorisch sein müssen. Und da zeigt sich auch wieder so, ich bin eine Einzelperson, aber in der Masse habe ich eine Möglichkeit. Und deswegen finde ich diese Petition total wichtig und total schön, um sich einzubringen, damit eben die Politik dann wiederum ins Handeln kommt.
Ja, ich werde die natürlich auch verlinken. Und wir haben Ich organisiere mit einer Freundin zusammen hier die Fashion Revolution in Nürnberg und wir haben auch eine große Unterschriftenaktion geplant. Von daher, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, sich da zu beteiligen, weil es einfach nochmal irgendwie ja auch die Strahlkraft bzw. die Macht von den Individuen dann irgendwie deutlich macht, wenn es dann doch ganz schön viele sind. Irgendwie
Ja,
so in Summe.
absolut. Man darf das nicht unterschätzen, wenn man sich
Absolut.
zusammenschließt, was man bewirken kann. Und
Genau.
was Einfaches wie eine Petition am Schluss, ja,
Genau.
bewirken
Ja, absolut. Was glaubst du, was sind so Herausforderungen auch für Unternehmen, zum Beispiel jetzt das Lieferkettengesetz zu implementieren? Also
kann.
ich stelle mir das nämlich nicht so einfach vor, eine bestehende Lieferkette jetzt auf einmal fair oder fairer zu gestalten.
Ja, das ist tatsächlich eine riesengroße Aufgabe. Das möchte ich gar nicht klein sprechen. Unternehmen, die sich vielleicht bisher sehr, sehr wenig damit beschäftigt haben, haben natürlich eine große Aufgabe vor sich, wenn sie ihre Lieferkette fairer gestalten wollen. Man würde aber sicherlich anfangen müssen, eben da die Transparenz zu schaffen. Also nochmal drauf zu gucken, wo produziere ich und wie produziere ich, da wirklich ein gutes Mentoring auch einzuführen, Monitoring einzuführen, also wirklich zu beobachten, wo kommt unsere Waren her, gibt es vielleicht extrem viele Sublieferanten und weiß ich denn überhaupt, wo produziert wird und dann sich zu überlegen, wo kann ich ansetzen, etwas zu verändern? Ist es vielleicht erstmal in der Basic-Kollektion und gehe so in kleinen Schritten? Und das würde ich Unternehmen auch raten, wirklich erstmal klein zu denken und das dann aber wirklich nachhaltig und sicher aufzubauen. Unternehmen haben sicherlich auch Angst vor Preisen, also Preiserhöhungen, dass die Produktionskosten steigen. Das kann ein Teilaspekt sein, aber muss es nicht unbedingt oder es muss zumindest nicht so groß sein, dass man sich davor fürchten muss. Wahrscheinlich muss intern drauf geguckt werden, wie können vielleicht Gelder anders verteilt werden. Gibt es vielleicht die Möglichkeit, beim Marketing oder so zum Beispiel etwas wegzustreichen oder auch einfach smartere Lieferketten aufzubauen, sodass ich vielleicht am Ende einfach weniger Transportkosten habe. Vielleicht muss nicht Ware geflogen werden, sondern kann einen langsameren Transportweg wählen. Gibt es die Möglichkeit, da sich vielleicht zusammenzutun mit anderen? Also da gibt es Möglichkeiten, noch Einsparungen zu tätigen. Und ich glaube, man muss sich als Unternehmen davon entfernen, so viel Angst vor Nachhaltigkeit zu haben, sondern es auch als Chance zu sehen, also so als eine Art treibende Kraft für die Zukunft. Denn es birgt einfach wahnsinnig viele Chancen und Möglichkeiten. Und ich glaube, viele Konsumierende, die sind eben schon achtsam und die gucken langsam hin. Und komplett zu ignorieren, ist, glaube ich, einfach auch nicht unternehmensfähig auf lange Sicht. Deswegen versuchen es, glaube ich, auch viele, da sind wir dann wiederum gefragt, genau hinzusehen, was davon ist tatsächlich nämlich echte Nachhaltigkeit, wer macht das wirklich glaubwürdig, und wenn es nur in kleinen Schritten ist, und wer zieht vielleicht irgendwie ein riesengroßes Marketingpaket auf und dahinter steckt aber leider ganz, ganz wenig. Also Stichwort Greenwashing.
Ja. Ich habe gleich zwei Anschlussfragen, aber erstmal die eine. Von wem glaubst du oder von wem schlagt ihr vor, soll dieses Monitoring übernommen werden? Also wer soll diese Überprüfungen übernehmen?
Also es kommt drauf an, ne? Wenn ich selber als Unternehmen auf meine Lieferkette blicken möchte, dann sollte das schon vom Unternehmen selber auch passieren. Da gibt es ja mittlerweile auch Monitoring-Systeme, also Software, die uns dabei hilft, teilweise auch Blockchain-basierend dann einen Überblick zu haben. Das hat sicherlich auch seine Herausforderungen und da gibt es auch Kritik, die man ernst nehmen kann, kann aber trotzdem ein hilfreiches Tool sein. Wenn wir dann aber zum Beispiel von Monitoring Richtung Auditing sprechen, also die Kontrolle von Siegeln und Standards, dann sollte das nicht vom Unternehmen selber passieren, sondern durch Drittanbieter, die unabhängig sind. Weil, also ich meine ganz klar, ne, wenn ein Unternehmen irgendwie selber dann Kontrolleur hinschickt und will, dass man Siegel bekommt oder dass der Standard eingehalten wird, dann fehlt einfach die Unabhängigkeit. Und
Absolut.
wir brauchen da einfach unabhängige Instanzen. Da gibt es ganz viele Unternehmen, die das mittlerweile anbieten und die kommen im besten Fall unangekündigt, sodass sich dann auch der Betrieb nicht darauf einstellt und dass man wirklich so den Ist-Zustand vorfindet und dann kann ein glaubwürdiges, eine glaubwürdige Kontrolle stattfinden.
Fällt dir ein Unternehmen ein, musst jetzt auch gar nicht das Unternehmen nennen, aber fällt dir ein Unternehmen ein, also ein großes Fast-Fashion-Unternehmen, das schon angefangen hat, seine Lieferkette zu überdenken und irgendwie Prozesse zu implementieren, die das nachhaltiger gestalten? Also wie gesagt, musst du gar keine Marke nennen, sondern einfach nur, mich würde es interessieren, ob
Ja.
es schon passiert.
Also ich glaube schon, dass große Unternehmen angefangen haben, umzudenken. Viele fangen an, also oder anders. Also es gibt natürlich einfach unterschiedliche Ansätze und manche haben da, glaube ich, schon einen ganz guten Weg beschritten. Und ich finde das auch erstmal einen legitimen Weg. Wir haben natürlich die große Herausforderung, je größer das Unternehmen ist, je mehr Masse ein Unternehmen produziert, desto weniger nachhaltig ist es halt irgendwie automatisch. Ne? Das ist natürlich irgendwie so ein großer Widerspruch. Wenn ich irgendwie schnell und viel produziere, dann ist es am Schluss halt einfach auch fast nicht mehr nachhaltig irgendwie per se.
Wirklich, ja.
Das ist halt irgendwie so ein Grundtücke. Aber da gibt es zumindest Unternehmen, die zum Beispiel sehr transparent schon sind, also die aufzeigen, wie die Lieferketten sind. Und da kriege ich Informationen, die anfangen, eine Art von Biobaumwolle einzuführen und das dann auch zertifiziert. Da kann man natürlich darüber diskutieren, ist diese Art von Biobaumwolle wirklich eine nachhaltige Biobaumwolle oder ist das vielleicht eine sehr abgeschwächte Biobaumwolle? Aber da gibt es Unternehmen, die definitiv mehr machen als andere. Da gibt es wirklich Unterschiede.
Aber das ist doch schon mal gut zu hören, dass sich da was ein bisschen was ändert. Ich finde es auch total spannend, so dieses Thema Transparenz ist so einfach so die Voraussetzung für eine nachhaltige Lieferkette. Und das hört man immer wieder. Und es ist aber auch super, super schwer für KonsumentInnen zu navigieren.
Ja.
Ist es eine Marketingaktion oder ist es eine wirkliche, ja, ernst gemeinte Bemühung des Unternehmens? Das ist, ich glaube, das wird immer schwerer noch zusätzlich jetzt in den nächsten Jahren tatsächlich.
Ja, es ist wahnsinnig schwer, auf jeden Fall. Also wir beschäftigen uns ja mit dem Thema und selbst wir haben wahrscheinlich nicht den gesamten Überblick. Und ich kann es mir nur ansatzweise vorstellen, wie schwierig das sein muss für Menschen, die Mode vielleicht einfach nur so aus funktionellen Gründen tragen. Und das ist ja völlig legitim, ne? Also wer der sich einfach kleiden möchte, weil er warm sein möchte oder geschützt sein will, kann das natürlich so machen. Das ist ein ganz riesengroßer, vielleicht der wichtigste Aspekt von Bekleidung. Aber ich glaube, was ich sagen will, ist, es gibt einfach viele Menschen, die gar nicht die Zeit haben, das Wissen und das Interesse, sich mit all dem auseinanderzusetzen. Und wenn sie es anfangen zu tun, können sie halt sehr schnell überfordert sein, weil man wirklich teilweise wissentlich in die Irre geführt wird.
Absolut.
Und das ist natürlich total schwierig und ich wünschte mir, es gäbe irgendwie eine Instanz, die das mehr kontrollieren würde. Da gibt es ja mittlerweile schon schöne Investigativsachen wie das Flip-Korrektiv.
Ja.
Und auch wir werden, also ich aus unserem Team werden jetzt einen neuen Newsletter rausbringen, der sich explizit dem Thema Greenwashing widmen wird und das aufdecken möchte. Den werden wir natürlich dann auch demnächst mal mit unterstützen und vorstellen, was die beiden da auf die Beine stellen. Und die ist halt total wichtig, darüber zu sprechen und kritisch zu sein und zu hinterfragen.
Ja, genau. Und dann halt auch immer diesen Faktor, den du schon gesagt hast, bis wann ist es denn überhaupt noch nachhaltig oder kann denn das in der Masse überhaupt noch nachhaltig sein, das halt trotzdem noch dann im Kopf zu haben.
Genau. Also ich glaube, manchmal muss man auch so ein bisschen mit so einem guten Menschgefühl ansetzen. Wenn ich wirklich zu so einem Ultra-Fast-Fashion-Kette gehe und sehe, da liegt ein T-Shirt für 3 Euro, dann muss halt irgendwie so der gute Menschenverstand sagen, das kann nicht sein, dass das wirklich unter fairen Bedingungen hergestellt wird.
Ja, absolut. Kann man ja auch viele Sachen in der Industrie, also generell Lebensmittel und so ja auch übertragen.
Genau.
So als letzten Impuls, was würdest du dir jetzt für dieses Jahr für die Fashion Revolution wünschen?
Dieses Jahr haben wir 10-Jähriges von Rana Plaza. Also das Gebäude ist vor genau 10 Jahren umgestürzt. Deswegen wollen wir in erster Linie erstmal daran erinnern. Wir wollen daran erinnern, dass dieses Unglück passiert ist und wie viele Menschen da eben in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und deswegen wird das mehr, hat sich auch in den letzten Jahren so entwickelt, der 24.04. soll eher so eine Art Gedenktag sein. Wir von Fashion Revolution haben eine Fashion Revolution Week mittlerweile, wo wir halt so über die Woche verteilt Aktionen machen und natürlich auf das Unglück hinweisen wollen, aber auch mit unseren Aktionen dann eben so weiterführende Lösungen teilweise auch anbieten wollen. Und wir werden uns dieses Jahr auf die Good Clothes Fair Pay konzentrieren, weil wir wirklich sagen, Löhne sind ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und es gibt hier die Möglichkeit, etwas zu verändern. Deswegen wollen wir ganz viele Stimmen sammeln. Und wir in Berlin haben auch eine schöne Kooperation und zwar werden wir mit Fashion Revolution Iran zusammen in an einem zentralen Ort hier in Berlin, in der Platte, mehrere Tage eine Ausstellung von iranischen Fashion Design zeigen. Fashion Designerinnen haben Waren eingeschickt, Bekleidung eingeschickt, die wir ausstellen werden. Es wird ein Panel geben zur Eröffnung. Wir werden uns da auch nochmal auf die Lieferkette mit fokussieren, aber auch aufzeigen, genau, was passiert um die Welt mit Mode, wie sieht Fashion-Aktivismus aus und wie kann Fashion-Aktivismus auch Modedesignerinnen helfen, also im Fall mit Fashion Revolution Iran. Und ich finde, das ist ein ganz starkes Statement. Wir hier in Deutschland, denen es natürlich grundsätzlich schon echt gut geht und wir da wirklich viele Möglichkeiten haben und eben nicht über irgendwie sowas wie Pressezensur nachdenken müssen und wie lange wir unsere Haare tragen wollen oder so Sachen. Ne? Uns geht es einfach total gut hier. Und da gibt es aber dann eine Verbindung. Wir können uns gegenseitig unterstützen und damit ein starkes Statement rausschicken in die Welt, dass Mode eben mehr ist als nur so eine Hülle, sondern sie kann halt wirklich auch eine Botschaft haben, auch eine politische Botschaft.
Ja.
Da steckt ein ganz tolles Handwerk dahinter, um die Welt verteilt. Gibt es so viel Handwerkskunst an Mode angesiedelt. Es ist wahnsinnig schön, was da für Botschaften drinstecken. Und ich glaube, da versuchen wir dieses Jahr hier in Berlin nochmal eben diese Botschaft rauszuschicken. Und ansonsten gibt es halt, ne, die tollen Städte, die auch etwas machen. Ihr in Nürnberg werdet bestimmt irgendwie was Tolles auf die Beine stellen.
Ja.
Und es gibt so viele Städte, die mittlerweile was machen. Von Kleidertauschpartys, von Straßenaktionen, von Panels. Also da ist wirklich ja, so ein bisschen grenzenlos und guckt einfach mal drauf. Wir haben einen Kalender auf unserer Seite bei fashionrevolutiongermany.de, wo sich jetzt demnächst bestimmt all die Events langsam sammeln werden. Und da habt ihr eine schöne Übersicht.
Cool, werde ich auch verlinken. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, dieses Jahr gibt es total viele geile Aktionen. Viele Leute nehmen teil und wir sammeln ganz viele Unterschriften.
Ja, das hoffe ich auch. Wir brauchen eure Unterstützung.
Ohne
euch läuft es nicht.
Absolut.
Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.